Ich lade euch ein, in euren Bibeln die Prophetie von Hesekiel aufzuschlagen, Kapitel 37. Wir werden heute Morgen die Verse 1 bis 6 studieren. Hesekiel, Kapitel 36, die Verse 1 bis 6. Diese Prophetie wurde gegeben, um das Haus Israel zu ermutigen. Als sie in Babylon waren, in Gefangenschaft festgehalten wurden und entmutigt waren, traurig waren. Deswegen will ich euch heute Morgen sagen, dieser Abschnitt ist, um entmutigte Menschen zu ermutigen. Lasst uns das Wort Gottes lesen. Die Hand des Herrn kam über mich. Und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten in der Talebene. Und diese war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche der Talebene. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig werden? Und ich sprach, Herr, Yahweh, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort Yahwehs. So spricht der Herr, Yahweh, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Und ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen. Und ich werde Odem in euch legen, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin, sicher wie bin. Soweit die Lesung aus dem heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wort Gottes. Möge es uns segnen und Wahrheit geben. Lasst uns beten. Gott des Himmels, es gibt niemand, der so ist wie du im Himmel oben oder auf der Erde unten. Du allein bist Gott. Du bist allein allmächtig. Du bist der Urheber des Lebens. Du hast die Macht, um den Tod uns rückgängig zu machen und zu verbannen. Wir geben dir Preis, dem Retter, dem Wiederhersteller, dem Geber des Lebens. Heute Morgen bitten wir dich um Hilfe. Hilfe uns, dein Wort zu verstehen, aufzunehmen und davon zu profitieren, von der Stimme, von deiner Stimme. Wir bitten dich in Jesu Namen. Freunde, kennt ihr diese Stelle aus der Bibel? Für mich ist es eine, die wirklich in meinen Gedanken hängen bleibt. Ich weiß nicht das erste Mal, wann ich es gehört habe oder gelesen habe. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich gehört, darüber eine Predigt, bevor ich selbst lesen konnte, soweit ich denke kann. Aber es ist dieses Bild, von das hier gemalt wird. Als ich ein Kind war, hat es mein Herz zum Zittern gebracht. Das ist eine Passage, ein Abschnitt, das über einen Tal von toten Knochen redet. Das ist nicht nur so Knochen von Tieren, sondern das sind die Knochen des Hauses Israel. Und wenn wir weiterlesen, dann werden diese Knochen aufstehen und hin und her wackeln und dann mit Fleisch bedeckt werden und werden irgendwie leben, wenn das nicht die Aufmerksamkeit von euch Erwachsenen bekommt, dann auf jeden Fall von den Kindern. Verrottete Gebeine, verdorrte Gebeine, die auf einmal Fleisch bekommen und dann Haut drüber gelegt wird. Da wachen wir auf einmal auf. Warum? Was ist denn hier der Punkt dieses Textes? Was passiert hier? Und ich möchte euch sagen, es ist nicht, es geht hier nicht um eine physikalische, körperliche Auferstehung. Natürlich, wir glauben daran, dass wir einmal körperlich auferstehen werden. Auf jeden Fall. Es ist auch kein Prophetie über irgendwie die Endzeit. Aber jetzt sagt ihr vielleicht, hey Pastor, wie kannst du das denn wissen? Freunde, ich möchte, dass ihr gute Bibelleser seid. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass Kapitel 36 vor Kapitel 37 kommt. Das hat einen Kontext. Und was ist der Kontext? Hier geht's um den neuen Bund. Auf derselben Seite, Kapitel 36, Vers 22, möchte ich euch den Kontext geben. Darum spricht zum Haus Israel, so spricht der Herr Jahwe. Nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, den ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr Jahwe, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein und von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das redet von der Umwandlung der Herzen von sündigen Menschen und Kindern, von der Bekehrung. Der Kontext hier hat zu tun mit der Rettung des Haushalts des Glaubens, des Haus Israel. Und es geht aber nicht nur um Kapitel 36 als Kontext. Natürlich hat es auch einen historischen Kontext. Es ist ein Wort, das durch Hesekiel prophezeit wurde für das Volk Israel. Und wo waren sie? Sie waren in der Hand der Babylonier. Sie waren im Exil. Sie waren nicht zu Hause. Und es war nicht nur eine Generation, die dort weggeführt wurde, sondern es waren mehrere. Es ging ihnen schlecht, denn sie waren entmutigt. Und dieses Wort kommt zu ihnen. Das ist so, als ob, also sozusagen wie eine Sonntagspredigt zur Ermutigung der Heiligen. Manche von den Israeliten haben sich gefragt, werden wir jemals wieder zurückkommen? Werden wir je wieder zu den Gräbern unserer Väter kommen? Werden wir je wieder im Tempel anbeten? Werden wir je wiederhergestellt werden? Oder werden wir für immer ein Volk sein, das verloren ist und zerstreut unter den Nationen durch ungöttliche Könige regiert wird? Das ist also eine Nachricht von Gott, dass er sein Volk wiederherstellen wird. Dies ist eine Nachricht heute für Christen, die entmutigt sind und in einer entchristlichen Welt leben. Die drei Punkte heute sind Vers 1 und 2, die fürchterliche Realität, die fürchterliche Wahrheit. Wirklichkeit, Vers 1 und 2. Vers 3, die tiefe Frage, die gewichtige Frage, Vers 3. Vers 4 bis 6, das vorhergesagte Versprechen, das prophezeite Versprechen, Vers 4 bis 6. Jetzt fangen wir an mit dieser Prophetie von Hesekiel. Er beginnt, seine Vision zu beschreiben, die Gott ihm gegeben hat. Nur um euch zu ermutigen und euch nochmal zu erinnern, Hesekiel ist ein Prediger. Ja, er ist ein Prophet. Aber seine Prophezeiungen sind nicht nur in ein Buch geschrieben, sondern sie werden von einer Kanzel gepredigt, um das Volk zu ermutigen. Hier ist das, was er sagt. Er erzählt von seiner Vision, von dieser Prophetie, die Gott auf sein Herz gelegt wird. Er sagt, die Hand des Herrn kam über mich, Und das ist tiefe Sprache, wirklich. Das heißt, dass Gott mit ihm gehandelt hat. Das ist spirituelle Sprache, geistliche Sprache. Der Gott vom Himmel hat heruntergelangt durch die Wolken und in aller Schöpfung hat er gewirkt. Die Hand des Herrn war auf ihm. Er legt seine Hand auf Männer und Frauen, auf seine Söhne und Töchter. Und der Herr kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus. Was heißt das? Das heißt, dass Gott durch den Geist ihn, es ist komplizierte Sprache, um zu sagen, dass Gott ihm eine Vision gegeben hat. Es ist ein kleines Detail vielleicht, aber es ist so wunderbar. Es ist wie eine Reise, die er tut, in dieser Vision. So als ob sein Körper mit Gott Seite an Seite an einen Ort geht. Gott, und er sagt, und ließ mich nieder, mitten in der Talebene. Und diese war voller Gebeine, voller Knochen. Ich weiß nicht wegen euch, aber ich habe immer mal wieder Träume. Jeder hat Träume, die einen wachhalten. Ich habe Albträume oder Träume, die mich aufwach. Ich träume manchmal davon, dass ich meine Predigt auf dem Auto liegen lassen habe und sie deswegen verloren habe und dann in die Kirche komme und meine Bibel nicht dabei habe und auch meine Notizen nicht, und das ist so der Albtraum von einem Prediger. Hier nimmt Gott ihn mit, und das ist realistisch. Und er nimmt ihn mit in ein Tal, das voll mit trockenen Knochen ist. Wie denkt ihr, wäre das für euch, wenn ihr nachts aufwacht und so einen Traum habt, wo ihr auf einer Reise seid und von Gott mitten in ein Tal gesetzt werdet und das voller Knochen ist? Das ist wahrscheinlich, wäre fürchterlich Angst machen, dieser Traum, oder? Puh, manche Knochen, ja okay, das ist vielleicht interessant, so Knochen vom Tier, aber hier, das sind ja menschliche Knochen. Das, was hier ist, das macht ihm sicherlich sehr Angst. Und dieser Rhythmus, die Art und Weise, wie das hier beschrieben wird, er kommt in das Tal, ist voller Gebeine, und dann in Vers 2, und er führte mich ringsherum an ihnen vorbei. So als ob Gott die Hand von dem Propheten hält und mit ihm herumläuft. Aber läuft er mit ihm durch ein grünes Tal in einen Garten? In einen gesegneten Ort, wo Fruchtbäume wachsen und Früchte durch das ganze Jahr? Nein, er läuft mit ihm durch ein Tal voller Knochen. Haufen von Knochen. Ganze Berge voll mit Totenköpfen. Fingerknochen, Fußknochen, Zähne, Knochen, die dich anschauen, Totenköpfe, die dich anschauen, ohne Augen. Es ist fürchterlich. Und Gott hält die Hand seines Propheten dort in der Mitte dieser Vision. Er läuft mit ihm durch diesen Ort, der aussieht, als ob hier eine ganze Armee besiegt wurde, ganz viele Jahre vorher. Vielleicht in ihrem Rückhalt, in ihrem Lager oder so. Das ist eine tödliche Szene, eine Todesszene. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ihr dort läuft, dass es knirscht unter den Füßen, oder dass es vielleicht sogar zerbrechen, die Knochen, oder dass aus Versehen Totenköpfe anfangen zu rollen, weil man sie getreten hat beim Laufen, ohne es zu wollen. Ihr denkt euch mal kurz rein in diesen Pfad, in die Füße dieses Propheten, damit es einen Eindruck macht auf eure Gedanken. Wir können vielleicht mitfühlen, wie Hesekiel dort beeindruckt wurde durch diese Vision. Er sagte, Und Vers 2 dann. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche der Talebene. Es waren nicht nur ein paar. Er sagt, wow, hier sind echt so viele. Er weiß gar nicht, was er sagen soll. Er sagt einfach nur uns, boah, so viele. Und dann sagt er nochmal, und siehe, wir haben nochmal eine Reaktion von ihm. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Ganz viele Knochen, verstaubte Knochen, die in einem Kampf ganz vor langer Zeit gekämpft wurde und verloren wurde. Dort wurden sie geschlagen, geschlachtet. Es ist nicht nur ein paar Tage her oder ein paar Monate, sondern Jahre, nachdem die Aasgeier gekommen sind und alles Fleisch abgefressen haben. Nichts mehr ist dran. Sie sind sehr verdurrt. Der Wind, der da durchweht, der findet nur noch tote Menschen. Es soll einen aufwühlen und man sieht so aus, als ob Hesekiel aufgewühlt ist. Er fragt sich, was ist hier passiert? Ist es ein Horrorfilm in der Bibel? Es ist eine ganz seltsame Sache, die wir vielleicht überhaupt nicht erwarten würden. Es ist nur etwas einfach, was den Todesliebend ist oder so. Also Gott zeigt ihm hier das, was er mit seinen Augen nicht sehen kann. Er zeigt ihm den Zustand von Israel, wie er wirklich ist. Israel ist tot. Schon lange tot. Ist ganz ausgetrocknet im spirituellen Leben. Es hat kein geistliches Leben mehr in sich. Es gab einen Grund, warum sie im Exil sind, warum sie in der Gefangenschaft sind. Es waren Herzen, die kalt geworden sind bezüglich Gott. Sie waren nicht mehr gläubig. Sie haben das Wort nicht mehr gelesen. Sie haben Gott nicht mehr angebetet. Sie haben Gott nicht mehr gehorcht. Sie haben die einfachsten Zeremonien nicht mehr getan. Die Könige waren ungerecht. Die Priester selbst waren korrupt und böse. Und deswegen hat Gott sie in die Hand von anderen Königen gegeben. Es war ein Volk, das geistlich trocken war. Sie waren ungläubig. Sie waren immer noch ein Volk Gottes, aber ohne Leben. Warum zeigt er das dem Hesekiel? Pastor, ich höre, was du sagst. Ich kann, das verstehe das. Das ist ja ein spiritueller Zustand. Aber warum? Warum müssen wir immer über die schlechten Sachen reden? Und warum immer so seltsame Sachen wie das? Die Tendenz von Hesekiel und von uns ist vielleicht, dass wir uns vorstellen, dass die Dinge nicht so geistlich nicht so schlimm sind, nicht so ernst sind, wie sie eigentlich wirklich sind. Vielleicht ist Hesekiel, hat sich schon wohlgefühlt in Babylon, in diesem großen Königreich, selbst unter diesen Heiden, wusste er, dass er nicht zu diesem Volk gehört. Aber er hat sich vielleicht wohlgefühlt, hat sich gar nicht mehr so richtig nach Israel gesehnt. Und vielleicht das Volk Israel war ganz gemütlich in dieser gottlosen Gesellschaft, in der sie gelebt haben. Sie haben die Not vergessen und wollten gar nicht mehr zurückkehren nach Israel und wollten gar nicht mehr mit ihrem Gott versöhnt werden. Sie haben einfach vergessen. Und jetzt zeigt der Herr ihm hier, dass nicht alles gut ist. Es ist eine fürchterliche Realität. Die Wirklichkeit ist ernst. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Volk Israel ist tot. Nicht nur ein bisschen tot, nicht nur im Exil, nicht nur an einem falschen Ort, sondern sie sind geistlich tot vor dem Herrn, ihrem Gott. Sie sind so wie diese Knochen in diesem Tal. Wacht auf, wird hier gesagt. Das sollte dir Angst machen. Genau das sollst du fühlen. Das soll dir in der Brust stechen, damit du weißt, damit Hesekiel weiß, wie ernst der Zustand des Volkes ist, zu dem er berufen ist. Bist du zufrieden in Stuttgart? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Bist du zufrieden in einer Welt, die ganz offen die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus verneint und bekämpft? Nicht anerkannt. Das Evangelium wird nicht anerkannt. Fühlst du dich trotzdem wohl? Seid ihr so eingelullt in den ganzen Radioliedern, dass ihr gar nicht mehr umschaut auf die Welt um uns herum und seht, wie schlimm ihr Zustand eigentlich ist? Seid ihr so in der Kultur, der aktuellen Kultur, so drin? Gott sagt, dass es Totheit ist und ein Tod, der schon lange tot ist. Christen, wacht auf! In Vers 3 geht's weiter, weil Gott ihn nicht einfach nur leitet in dieses Tal des Todes, sondern dort ist die ernste Frage. Und Gott dreht sich sozusagen um zu Hesekiel und fragt ihn eine einfache Frage. Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig werden? Was ist das für eine Frage? Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig werden? Ihr kleinen Mädchen, ihr kleinen Jungs, es ist so, als ob ich in euer Haus komme und ihr ein leckeres Essen mit Hühnchen habt. Und nachdem ihr alle das ganze Essen leer gegessen habt und nur noch ein paar Knochen dort sind und ich euch dann frage, hey Jungs, Mädels, kann dieses Mädchen wieder leben? Können wir es in den Garten werfen und dann läuft es wieder rum und wird wieder ein Hühnchen? Können diese Knochen leben? Es ist eine ganz enorme Frage. Es ist eine sehr tiefe Frage und die geht an Hesekiel. Und Gott möchte sein Gewissen befragen. Wie können wir das verstehen? Wir müssen so machen, als ob wir jetzt wie Hesekiel sind, als ob wir ganz außenrum überall Knochen sind. Können diese Knochen wieder leben? Und vielleicht denke ich und möchte antworten, die haben früher schon mal gelebt, Herr. Ich weiß, dass das wahr ist, dass sie schon mal gelebt haben, dass sie schon mal von lebenden Menschen kamen zu irgendeinem Zeitpunkt und jetzt sind sie alle tot. Vielleicht. Aber wisst ihr, wenn die Augen sehen und wenn das, was wir sehen, was wir denken, dann werden wir sagen, ja, das sind nicht nur kranke Menschen, die liegen nicht im Krankenhaus und werden vielleicht wieder lebendig oder gesund. Es ist auch nicht irgendwie ein auf dem Friedhof in der Kapelle, wo die Knochen drin liegen, so ein Haus, nicht die Knochen, die toten Menschen, die begraben werden sollen. Nee, das ist hier, die Menschen sind schon ganz lang tot und die einzelnen Knochen, die sind ja alle miteinander vermischt, da ist er gar nicht mehr in der richtigen Reihenfolge oder in der Ordnung. Das ist ja schon alles verloren und ich werde ganz einfach sagen, ja, die sind leblos und es gibt keine, wir könnten nicht so und so viele Bluttransfusionen machen, damit wir die wieder zum Leben kriegen können oder Organtransplantationen, damit wir an diese Knochen, die keine Haut mehr haben, irgendwie Leben kriegen können. Wir können nicht einen Defibrillator nehmen und die Knochen wieder schocken mit so einem Stromschlag, dass sie dann wieder anfangen zu leben. Die sind tot. Da gibt's nichts zu diskutieren. Wir können nichts mehr für sie tun. Wenn ich ehrlich bin in mir selbst, dann werde ich sagen, nein, ich glaube nicht. Auf der einen Seite ist es also logisch. Es gibt keine Chance, dass diese Knochen wieder leben können. Und auch nicht irgendwas, was ich für sie tun kann. Wenn wir diese toten Knochen sehen und wissen, wie tot sie sind und wissen, was es bedeutet, tot zu sein, dann wissen wir, es gibt keine Hoffnung mehr. Wir müssen hier stehen und verzweifeln. Und manchmal fallen wir vielleicht in diese Falle und schauen da, was um uns herum passiert, schauen, was in der Kirche passiert, und wir werfen unsere Hände in die Luft und sagen, was sollen wir denn tun? Nichts, hier kann noch nichts mehr passieren werden. Wir müssen selbst halt an der Wahrheit festhalten, und aber wir müssen es abschreiben. Da wird nichts mehr passieren. Wir sind hoffnungslos. Und ich möchte euch fragen, Christen, seid ihr manchmal hoffnungslos? Fühlt ihr euch manchmal hoffnungslos über den Zustand der Welt, hoffnungslos über den Zustand von Deutschland, von Stuttgart, von den Verlorenen? Und denkt, ja, sie ist einfach zu hart, es gibt keine Hoffnung mehr für ihn, er möchte das Evangelium nicht. Es ist einfach nur Tod, der nicht mehr atmet. Keine Hoffnung. Fühlt ihr euch manchmal so? So hoffnungslos? Das ist nicht das, was Ezekiel sagt. Er sagt, er schaut nicht rum und sagt, Pastor Nick hat gesagt, es ist hoffnungslos. Nein, er sagt was anderes. Ich liebe seine Antwort. Weil es ehrlich ist und heilig. Er sagt, Menschensohn, können diese Gebeine lebendig werden? Und er sagt, Herr, du weißt es. Herr, die Frage ist nicht das, was ich tun kann oder was ich denke über diese Sachen, sondern es ist das, was du tust. Die Kraft ist in deinen Händen, Herr. Du kannst es, wenn du es möchtest. Wenn sie je eine Hoffnung haben aufs Leben, dann musst du es tun. Es wird dein Werk sein. Er sagt es, weil er direkt neben dem Autor des Lebens läuft. In gewisser Weise sagt er, ja, sie können leben, wenn du es willst. Es ist nicht hoffnungslos, ihr Christen. Nein, es ist nicht hoffnungslos. Wir haben einen Gott, der tote, trockene Knochen zum Leben rufen kann. Es ist nicht hoffnungslos. Wir haben eine Mission hier in dieser Stadt, mit unserer Nachbarschaft, mit unseren Freunden, für das Leben, weil wir einen lebendigen Gott haben, nicht weil wir die Kraft haben, aber weil er stark ist. Fallt nicht in Hoffnungslosigkeit über die Sünde und die geistliche Totheit dieser Welt. Wir haben einen lebendigen Gott, der neues Leben versprochen hat. In Vers 4 bis 6 haben wir noch die verheißene Versprechung. Die prophezeite Versprechung. Das ist Gottes Antwort auf das, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine. Und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Jehova, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Atem in euch, dass ihr lebendig werdet. Wow, das ist doch wunderbar, was er hier sagt. Können die toten Knochen leben? Oh Herr, du weißt es. Und der Herr sagt, okay, Prediger, predige zu den Knochen. Das ist das, was er sagt, wenn er, was er meint, wenn er sagt, Weissage. Sprich zu ihnen. Das Wort ist jetzt nicht besonders komplex. Hat er die Predigt von dem Pastor von letzten Woche oder von dieser Woche gepredigt oder irgendwas, was noch 10-mal besser ist? Ist es eine besonders gute Nachricht? Nein. Es ist eine ganz einfache Nachricht und eine Nachricht des neuen Lebens. Er sagt, sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort Jahwes. So spricht der Herr Jahwe zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Das ist die Verheißung, das Versprechen Gottes, das er ihm aufgibt zu predigen und zu sagen. Es ist das, die Verheißung des Lebens. Er sagt im ersten Vers, Gebeine, die haben diese Knochen Ohren? Nein, wir sind ganz sicher. Nein, sie können nichts hören. Sie haben keine Möglichkeit eigentlich zu hören. Aber Gott verspricht Leben, dass sie Atem haben und dass sie leben werden mit Leben. Und dass er Sehnen über sie legt und jetzt wird's ganz seltsam und Fleisch über sie wachsen lässt und dann wieder mit Haut überzogen werden, so wie ein Mensch, der irgendwie wieder aufgebaut wird, reverse-engineert, rückwärts, ingenieurtechnisch ausgerüstet. Es ist dieses Verheißung des Lebens. Er sagt, sag ihnen, dass der Herr stark ist, um euch neues Leben zu geben. Und ihr werdet leben, weil er es tun wird. Es ist Gottes Wirken. Falls ihr euch irgendwie Sorgen macht oder Verwirrung habt, es ist, Gott sagt ihm, dass er es predigen soll, aber es ist nicht die Predigt, die das Leben gibt. Der Gott nutzt es nur. Freut sich darüber, das zu nutzen. Er sagt, predige und sage, dass ich werde das tun, sagt Gott zu ihm. Diese Verheißung ist nicht irgendeine magische Predigt oder irgendwie der Stil, der dann bewirkt, dass es wirksam wird. Es hat zu tun mit der Liebe und der Kraft Gottes, der das in sein Wort hineinlegt. Was möchte ich euch damit heute Morgen sagen? Gott hat verheißen, dass er tote Menschen lebendig macht. Und er allein hat die Kraft, das zu tun. Gott hat verheißen, und er hat das Verheißung der ganzen Welt gegeben, dass wenn sie seinen Sohn kennen, dass sie dann leben werden, und nie vergehen. Es ist dieses Verheißung des Lebens, das er frei und in seiner Güte allen Menschen macht. Dass er neues Leben geben wird. Es ist sein Werk, sein Wirken. Wozu beruft er uns? Wie passiert all das? Passiert das alles wunderbarerweise? Ja, es ist auf jeden Fall ein Wunder. Aber es ist als Antwort auf sein Wort, das geteilt wird, das gelehrt wird, das gepredigt wird, das beim Kaffee darüber gesprochen wird oder ernsthaft über das Telefon. Person zu Person, Freund zu Freund, mit deinen Mitarbeitern oder Kollegen, mit deinen anderen Leuten, die um dich herum sind. Menschen, die tot sind in ihren Sünden. Freund, wenn du dich je gewundert hast, ob es Hoffnung gibt für diese Menschen in deinem Leben, den du kennst und wo du denkst, ich habe das Evangelium schon 10.000 Mal mit ihm geteilt, ich habe ihm schon 10.000 Mal gesagt, was er tun soll, er hat schon dieses Programm gemacht oder das Programm um sein Leben richtig zu kriegen, in Ordnung zu kriegen, und es ist hoffnungslos, dann möchte ich euch heute Morgen sagen, nein, es ist nicht. Teile die Verheißung des Evangeliums mit ihm. Er gibt Leben. Gott gibt Leben. Wer bläst seinen Odem in tote Knochen? Gott tut's. Wer stellt wieder her? Wer belebt? Wer tut es? Gott tut es. Es ist nicht wir, es ist auch nicht Ezekiel. Wir haben einen Gott, der die Verheißung gibt, dass er es tun wird für jeden, der sein Wort hört und annimmt. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schrift, für die Lehre, für die Hoffnung, die darin ist. Wir bitten dich, dass wir Christus aufgenommen haben, dass wir ein Volk sind, das nicht hoffnungslos ist, sondern ein hoffnungsfrohes Volk, ein Volk, das alles auf dich basiert, auf die Verheißung, die du gegeben hast, die immer eintreffen werden. Wir beten alles im Namen von Jesus. Amen.